Ich spreche heute mit Privatdozent Dr. Magnus Ressel, dessen Buch »Protestantische Händlernetze im langen 18. Jahrhundert – Die deutschen Kaufmannsgruppierungen und ihre Kooperationen in Venedig und Livorno von 1648 bis 1806« in der Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erschienen ist. Hallo Herr Ressel, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Vielleicht können Sie sich zu Beginn kurz selbst vorstellen, dass wir so einen Überblick bekommen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, ich bin also Privatdozent Magnus Ressel, 1981 in Münster geboren und habe vor etwas mehr als 20 Jahren mein Studium der Geschichte begonnen. Und innerhalb dieses Faches nun habe ich mich auf die sogenannte frühe Neuzeit spezialisiert, die Epoche von etwa 1500 bis 1800. Wenn man sich diese Zeit versinnbildlichen will, ist es am besten, man denkt an die drei Musketiere. In dieser Zeit also waren Kardinäle noch mächtig, politisch sehr mächtig. Die Schiffe waren aus Holz und wurden durch Segel angetrieben. Aber es war eben auch bereits eine Zeit mit Schusswaffen, globalem Fernhandel, einem starken Output an gedruckten Büchern und damit zusammenhängend eine sich stark international vernetzende Wissenschaftskultur. Und dabei nun wiederum faszinierte mich seit meiner Doktorarbeit in einem besonderen Maße die Republik Venedig. Und das hat einen kuriosen Ursprung, weil ich während meiner Doktorarbeit ausgerechnet in den dänischen Archiven sehr, sehr viele Spuren zur Bedeutung Venedigs im 18. Jahrhundert gefunden habe. Ich habe damals über die Barbaresken promoviert, also nordafrikanische Korsaren und ihre Probleme, die sie also Dänemark, den Niederlanden und den Hansestädten bereitet haben, und habe also festgestellt, dass Venedig dazu genutzt wurde, um gefangene Seeleute aus diesen nordeuropäischen Staaten wiederum aus Nordafrika freizukaufen, nachdem sie gekapert worden waren. Und das hat mich an Venedig dann eben interessanterweise fasziniert, sodass ich mir vorgenommen habe, für meine Habilitation dann eben mich stärker auf Venedig zu konzentrieren.
Da haben Sie schon eine gute Überleitung gebracht. Worum geht's denn? Natürlich nur grob umrissen in Ihrem Buch. Und warum haben Sie sich genau damit befasst? Vielleicht können Sie uns am Anfang so einen kurzen Überblick geben und dann gehen wir noch mal ein bisschen im Detail rein.
Ja, ich interessiere mich nun in diesem Buch besonders für diese sogenannte deutsche Nation in den letzten 1,5 Jahrhunderten der Republik, also von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und noch leicht darüber hinaus. Diese deutsche Nation war eine sogenannte Korporation der deutschen Händler in Venedig. Korporation heißt, dass sie eine eigene Verfassung hatte und offiziell vom gastgebenden Staat anerkannt und sogar privilegiert wurde. Diese Gruppierung hatte ein eigenes Archiv und ihre Mitglieder haben als teilweise sehr reiche Unternehmerfiguren, die über viele Jahrzehnte wirkten, in den venezianischen und auch europäischen Archiven viele Spuren hinterlassen. Dabei habe ich vor allem versucht, diese Netzwerkstrukturen in dieser Gruppierung zu erfassen und die dabei generierte Effizienz in der Bewältigung des zentralen Problems für die deutschen Händler in Venedig und damit auch der Republik zu erfassen. Und dieses zentrale Problem ist: Wie kann man den Landhandel über die Alpen profitabel halten in einer Zeit, in der der Seeverkehr konstant billiger wird?
Welche waren denn die bedeutendsten transalpinen Handelsrouten vom 13. bis ins 19. Jahrhundert und wer profitierte davon?
Ich werde das jetzt sehr vereinfachen. Also vier Routensysteme sind für den Fernhandel zwischen Deutschland und Italien über die Alpen wesentlich gewesen. Das sind einerseits die Schweizer Routen über den Gotthardpass, dann die Bündner Routen über den Splügenpass, die Tiroler Routen über den Reschen- oder Brennerpass und die Salzburger Routen über die Tauernpässe. Und dann gab es noch die Möglichkeit des Handels über die französischen Pässe, wenn man die Nordschweiz entlang bis zum Genfer See an den Alpen quasi vorbeiging. Und auch da gab es dann wieder mehrere Möglichkeiten. Und diese Routen nun waren durch Lokalhandel, durch Nahhandel und durch Fernhandel immer relativ stark benutzt. Also der Gebirgsraum exportierte zum Beispiel sehr hochwertige Milchprodukte, den Schweizer Käse bereits in der frühen Neuzeit teilweise über 1000 Kilometer weit, importierte wiederum hingegen sehr viel Getreide und Salz. Auch für viele Gewerbeerzeugnisse war der Gebirgsraum Durchgangsgebiet oder eben auch Anfangs- und Endpunkt. Und das in Süddeutschland starke Leinwandgewerbe fand auf der italienischen Seite eine komplementäre Entsprechung in Form der starken Seidenzucht und Seidengewerbe. Eine wesentliche Erkenntnis meiner Arbeit war, dass die sogenannten Routenanrainer auf den verschiedenen Routensystemen über Jahrhunderte typischerweise eng zusammenarbeiteten. So waren also Augsburg, Bozen und Venedig fast immer eng verbunden, ebenso Lindau, Chur und Mailand. Dabei ist die Dominanz der Tiroler Routen zwar volumenmäßig immer eindeutig geblieben, dafür sorgte schon die günstige Topografie. Aber die weiteren Routensysteme konnten sich durch eine gewisse Spezialisierung auf hochwertige Güter zeitweise als eine effektive Konkurrenz etablieren.
Dann sind auch bestimmte Herrschaftshäuser, wie das Haus Habsburg, die Habsburger, wichtig gewesen. Die haben eine entscheidende Rolle gespielt innerhalb dieser Händlernetze. Können Sie auch hierzu einen Überblick geben über die Hauptakteure, Allianzen, Vernetzungen?
Die österreichischen Habsburger waren also im Alpenraum in der gesamten frühen Neuzeit sicherlich die wichtigsten politischen Akteure. Also nicht nur beherrschten sie Tirol, den mit Abstand wichtigsten Routenbereich, sondern sie lagen ja auch zwischen Salzburg und Venedig und konnten daher den Verkehr des Erzstiftes Salzburg nach Venedig durch hohe Zölle behindern. Und ihre Herrschaft über weite Gebiete Südwestdeutschlands, beispielsweise den Breisgau, aber auch über einen sehr wichtigen Staat in Italien, wie eben dem Herzogtum Mailand, gab ihnen eine sehr bedeutende Rolle eben auch auf den Westalpenpässen. Sie konnten aber ihre Dominanz nie in ein vollständiges Monopol umwandeln. So versuchten die Habsburger beispielsweise im 18. Jahrhundert die Reichsstadt Lindau als Transitknoten auszuschalten und durch Bregenz zu ersetzen. Und auf einer höheren Ebene versuchten sie dasselbe eben zwischen Venedig und Triest, der wichtigsten habsburgischen Hafenstadt. Und interessant ist nun, dass es also in beiden Fällen den Habsburgern letztlich nicht gelang, die republikanische Konkurrenz zu bezwingen. Der wesentliche Grund dafür war eigentlich immer eine interne Opposition im Habsburger Herrschaftsbereich. Also die Tiroler beispielsweise waren immer sehr stark für Venedig eingenommen und agitierten als sogenannte Bozner Partei mächtig in Wien gegen die Triester Interessen. Und in Vorarlberg, so in Mailand, war eben Lindau sehr wohl gelitten und dagegen kam nun Bregenz nicht an. Und eine weitere Konkurrenzebene ist in meiner Arbeit sehr wichtig. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts sieht man einen ganz neuen Konkurrenten gegenüber den Habsburgern hervortreten, und zwar das Königreich Sardinien-Piemont mit der Hauptstadt Turin. Und dessen Handelspolitik wurde also nach der Mitte des 18. Jahrhunderts stark darauf ausgerichtet, den Nord-Süd-Transit zwischen Deutschland und Italien von Mailand wegzulenken. Und das haben sie mit einigem Erfolg auch zeitweise geschafft. Und die Dynamik, die dann durch diese Konkurrenz von, jetzt mal auf der höchsten Ebene gesprochen, Turin und Wien im Alpenverkehr erzeugt wurde, war ein ganz wesentliches Momentum des Verkehrswachstums über die Alpen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Dann kommen wir zu Venedig. Heute kennen wir Venedig vor allem als Touristenort. Wie muss man sich denn Venedig zu seinen Glanzzeiten als Handelsmetropole vorstellen? Können Sie uns da ein Bild zeichnen, wie es damals ausgesehen hat?
Venedigs besondere Rolle schon seit dem Mittelalter basierte immer auf der Scharnierfunktion zwischen dem europäischen Hinterland und der Levante. Und vielleicht etwas überspitzt dann noch ausgedrückt, hier wurden also die Güter Europas mit den Gütern Asiens getauscht. Und das war vor allem der geografischen Lage geschuldet, da Venedig quasi der Punkt des Mittelmeeres ist, der am nähesten an den Märkten Mitteleuropas liegt und durch die Tiroler Routen diesen ja auch am relativ leichtesten zugänglich ist. Und die Venezianer sahen daher den Handel über die Alpen als ihre sogenannte Spina dorsale, also als ihr Rückgrat an. Dementsprechend wurden die deutschen Händler in Venedig gut behandelt und privilegiert. Und der Reichtum des Handels, nun dieses Umschlaghandels, fand im 15. Jahrhundert, als die Republik immer mehr Festlandsgebiete erwarb, ein starkes Investitionsfeld in der Landwirtschaft vor. So seither hatten viele adelige Familien ihre Landsitze auf der sogenannten Terra Ferma, wo sie die Sommermonate verbrachten. Und die Architektur der Stadt zeigt auch heute noch den aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit erwachsenen Reichtum Venedigs. Sie ist seit etwa 1600 nur noch punktuell verändert worden. Das heißt, wenn wir sie heute anschauen, dann sehen wir in großen Teilen die Stadt, wie sie sich um 1600 den Besuchern darstellte. Mhm. Reflektiert sich auch in einem sehr reichhaltigen Kultur- und Festleben, welches auf ganz Europa und vor allem dessen Oberschichten in der frühen Neuzeit eine enorme Anziehungskraft ausübte. Also im Bereich Theater und Oper war Venedig über Jahrhunderte ganz zweifellos unübertroffen. Und einige Forscher sehen Venedig bereits um 1700 als das Ziel des ersten quasi organisierten europäischen Massentourismus. Da gibt es einiges, was dafür spricht. Und man erwartete eben als Besucher in der Stadt des Karnevals und der Masken spielerisches und vielseitiges Vergnügen vor allem. Also jetzt vor allem im 18. Jahrhundert. Und auch daher kam dann zeitgleich in Europa im 18. Jahrhundert also diese Idee der Dekadenz Venedigs auf. Es wirkte eben auf viele puritanisch angehauchte Bürgerliche wie eine Art von Sündenpfuhl im Mittelmeerraum, was also einerseits sehr, sehr anziehend und attraktiv war, aber andererseits auch eben für diese besonders bürgerlichen Kreise doch immer mehr auch Grund des Anstoßes wurde.
Mhm. Dekadenz im Sinne von Niedergang, darauf komme ich gleich noch. Davor noch eine Zwischenfrage. Venedig war immer katholisch, wurde dann in den 1530er, 40er Jahren aber auch zu einem Schauplatz der Reformation und dann wieder Gegenreformation, was mitunter ziemlich blutig ausfiel. Wie sah das genau aus und wie passten die deutschen protestantischen Händler da hinein? Wie konnte der Protestantismus sich hier halten und sogar dominieren?
Ja, es ist, wurde früher oftmals betont, dass Venedig doch so tolerant gewesen sei. Das wurde in den jüngeren Jahren eher korrigiert. Man hat jetzt doch auch stärker herausgestellt, wie hart auch die Ketzerverfolgungen in Venedig in den 1540er Jahren waren, mit einigen sehr, sehr auch harten Hinrichtungen durch Ertränken in der Lagune. Also den eigenen Protestantismus der Venezianer, den hat man hart bekämpft und im Grunde ausgeschaltet. Das galt aber interessanterweise gar nicht oder kaum eben für die Lutheraner, also die deutschen Lutheraner in Venedig. Ich erkläre kurz, warum das Luthertum innerhalb der deutschen Nation Venedig so dominant wurde. Mhm. Liegt nun daran, dass eben der lutherische Protestantismus in Reichsstädten Süddeutschlands weitgehend dominant geworden war. Und diese Reichsstädte entsandten ja klassischerweise ihre Händlersöhne nach Venedig, damit sie dort als Lehrlinge die Welt des komplexen Handels beigebracht bekämen. Also doppelte Buchführung, Sprachkompetenz, kaufmännisches Recht und so weiter. Und das alles sollten sie natürlich in der Praxis lernen. Also deshalb können wir diesen Fondaco dei Tedeschi, dieses Handelshaus der deutschen Nation, eben durchaus auch als eine Handelshochschule Oberdeutschlands bezeichnen. Und in diesem Fondaco war es nun seit der Mitte des 17. Jahrhunderts relativ einfach möglich, unbemerkt lutherische Gottesdienste abzuhalten, auch wenn das der venezianischen Obrigkeit im Grunde immer bekannt war. Trotz einiger scharfer Mahnungen von päpstlicher Seite hat Venedig diese konfessionelle Orientierung ihrer deutschen Gäste über die Jahrhunderte weitgehend akzeptiert. Es gab die implizite Bedingung, dass also keine Bekehrungsversuche gegenüber der italienischen Bevölkerung gemacht werden und kein sogenannter Scandalo erzeugt wurde. Und das haben die deutschen Länder eingehalten und das war ein für beide Seiten akzeptabler Modus vivendi. Die aus den lutherischen Reichsstädten stammenden deutschen Händler konnten also ihre konfessionelle Orientierung in Venedig beibehalten. Und katholische Händler blieben in dieser Gruppierung eine Ausnahme, da eben die Dominanz der Reichsstädte, der lutherischen Reichsstädte im Fernhandel im 1800 nicht gebrochen wurde, im Gegenteil eigentlich sogar noch einmal anstieg. Und im 1800 sehen wir dann auch, dass Venedig die Protestanten auch immer stärker formal akzeptiert. Man gibt ihnen beispielsweise einen eigenen Friedhof. Oder das höchste militärische Amt im Staat erringt ein Lutheraner, Matthias von der Schulenburg, der also militärischer Oberbefehlshaber und Nationalheld wird. Also da sieht man dann eine doch sehr starke Entspannung, obgleich der Protestantismus formal nie legalisiert wurde zu Zeiten der Republik.
Mhm. Toleriert also unter der Hand.
Genau.
Auf Hochphasen folgt, das hatten wir gerade schon kurz, häufig der Niedergang. Etwa ab dem 17. Jahrhundert verlor Venedig mehr und mehr seine Vormachtstellung. Sie sehen das allerdings, weiß ich, etwas differenzierter. Wie ist Ihre Auffassung? Welche Rolle spielten dabei die deutschen Händler in Venedig?
Diese Niedergangsthese, die wage ich stark zu bezweifeln. Es gab mit Sicherheit in Venedig keine solche Dynamik, wie wir sie also im 17. und 18. Jahrhundert in den Niederlanden und in Großbritannien sehen. Aber ich möchte Folgendes doch sehr deutlich festhalten. Die deutsche Händlernation Venedig war bis zum Ende der Republik und darüber hinaus sehr bedeutsam als eine Gruppe international sehr gut vernetzter Fernhändler. Also teilweise mit Handelsverbindungen nach St. Petersburg oder in den atlantischen kolonialen Raum. Und der transalpine Handel über Tirol nach Venedig war im 1800 nicht nur sehr dynamisch, er wuchs auch kontinuierlich. Es gibt auch Quellenaussagen um 1790, die also von einer Handelsflotte von 600 ozeantauglichen Schiffen Venedigs sprechen und Hamburg hatte zur selben Zeit bestenfalls 200. Oder weiter, in den Akten wird also sehr häufig die Bank, die venezianische Bank gelobt, die eine sehr hohe Stabilität ausstrahle und den Finanzplatz stärkte. Auf der Terra Firma finden wir eine sehr, sehr bedeutende Seidenindustrie, die hohe Exportquoten aufwies, also die höchsten eigentlich in Norditalien. Das sieht man auch an der Bevölkerung. Die Bevölkerung der Republik betrug, also der gesamten Republik, um 1650 circa 1,5 Millionen Menschen und um 1800 waren es etwa 2,5 Millionen Menschen. Also ein Wachstum um immerhin 1 Million. Diese gestiegene Bevölkerung konnte also nicht nur von der eigenen Landwirtschaft ernährt werden, es wurde sogar Getreide exportiert. Und diese Bevölkerung war also häufig in sogenannten Proto-Industrien beschäftigt. Zum Beispiel, also Venedig war spezialisiert auf Seifenherstellung, Spiegelherstellung, Glasherstellung, auch bedruckte Baumwollerzeugnisse und auch weitere Textilindustrien. Also kurzum, diese Stadt war der stärkste Finanzplatz des Mittelmeers. Ihr Hinterland war das gewerblich am weitesten entwickelste Gebiet ebenfalls des Mittelmeers. Und sie hatte eben eine bedeutende Stellung im Fernhandel, gerade dank der deutschen Gäste. Damit möchte ich nicht in Abrede stellen, dass es natürlich auch sowas wie die Pauperisierung von einigen Bevölkerungsteilen gibt oder dass also wir eine extrem ungleiche Besitzverteilung haben. Also man soll sich das nicht als blühendes Staatswesen vorstellen, aber doch leidlich funktionierendes. Man sollte es daher nicht so sehr vergleichen vielleicht mit diesen besonders starken Erfolgsmodellen, also Großbritannien und den Niederlanden, doch eher vielleicht mit Frankreich, Preußen, Sachsen oder Bayern. Und mit diesem Staatswesen konnte Venedig meines Erachtens wirtschaftlich bestens mithalten.
Jetzt hatten wir es die ganze Zeit mit Venedig. Welche Rolle kam denn Livorno zu, der zweiten Stadt in Ihrem Buchtitel?
Ja, diesen Vergleich habe ich gemacht, weil er sich aus vielerlei Gründen angeboten hat. Livorno gilt als der Ort, an dem die Toleranz und der Freihafen gleichzeitig erfunden wurden im späten 16. Jahrhundert. Diese Stadt wurde seit etwa 1590 als faktische Nachfolgerin Pisas ein bedeutendes Handelszentrum des westlichen Mittelmeers, nachdem die Medici diese Stadt also zum Freihafen erklärt haben und hier eine weitgehende Religionsfreiheit verkündet haben, formal sogar für Muslime geltend, was aber in der Praxis dann in diesem Fall doch nicht so weit gereicht hat, aber es war hinreichend aufsehenerregend, dass es eben für Armenier oder Juden oder für Protestanten eigentlich schon gilt. Das Ziel war, also der Medici war, die Händlereliten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens anzulocken und teilweise mit doch sehr beeindruckendem Erfolg. Also man findet daher in Livorno bis ins 19. Jahrhundert bedeutende Händlernationen aus Frankreich, England, aber eben auch von Griechen, Armeniern und insbesondere sephardische Juden. Und eine weitere bedeutende Gruppierung hier war die sogenannte Nazione Olandese Alemanna, also die holländisch-deutsche Händlernation. Und diese nun ist der deutschen Nation Venedig recht vergleichbar, gerade weil sie sich an gewissen Punkten so stark voneinander unterscheiden. Also die holländisch-deutsche Nation in Livorno wurde nicht privilegiert, die deutsche Nation in Venedig allerdings sehr wohl. Und die holländisch-deutsche Nation in Livorno hatte einen stark norddeutschen Einschlag, waren also viele Hamburger da, und die in Venedig eben einen doch recht stark süddeutschen. Das hat mir ermöglicht, dass ich zwei Modelle miteinander vergleichen konnte und dadurch Überlegungen beispielsweise bezüglich der Sinnhaftigkeit von Privilegierungen und Entprivilegierungen in der späteren Frühneuzeit anstellen konnte oder die Vernetzungsstrategien der beiden Gruppierungen vergleichen konnte. Und im Resultat habe ich dann festgestellt, dass beide Gruppierungen im Verlauf des 18. Jahrhunderts auf ihre ganz eigene Art doch relativ erfolgreich gewesen sind.
Mhm. Damit haben wir schon, wahrscheinlich nur den oberflächlichen Überblick über Ihr Buch geben können. Wer tiefer reingehen möchte, sollte sich wirklich das Buch selbst zu Herzen nehmen, denn wir können natürlich in so einem Format hier immer nur bestimmte Aspekte kurz beleuchten, aber nicht so völlig in die Tiefe gehen. Ich hätte noch eine letzte Abschlussfrage, und zwar, woran arbeiten Sie eigentlich als nächstes? Jetzt ist Ihr Buch erschienen, es ist ein ziemlich dicker Wälzer geworden. Was haben Sie als nächstes vor?
Ja, als Historiker ist, wie soll man sagen, nach dem Buch vor dem Buch. Also ich schreibe jetzt bereits an dem nächsten Werk. Das wird eine Biografie zu einem bedeutenden deutschen Kolonial- und Sklavenhändler des 18. Jahrhunderts. Der hieß Friedrich von Romberg. Der wurde 1729 in Hemer in Westfalen geboren und starb 1819 entweder in Brüssel oder Paris. Das kann ich noch nicht sagen. Es ist sehr schwer, genau das herauszufinden. Und der Firmennachlass von diesem Romberg ist also sehr groß. Man findet vor allem Akten in Bordeaux, Paris und Brüssel. Und da unser Wissen bislang zu Rombergs Unternehmungen nur sehr kursorisch ist, kann ich mit der Auswertung des Nachlasses das System der Verbindung Mitteleuropas mit dem atlantischen Kolonialhandel beleuchten. Das ist das Ziel eigentlich des Buches. Da allerdings Romberg auch sehr bedeutend nun im Transalpenhandel aktiv war und seine Transitlinie eigentlich die Basis seines Unternehmens von Ostende nach Venedig einerseits und Neapel andererseits reichte, bleibt natürlich auch eine Verbindung zum Thema der Habilitation bestehen. Was mir übrigens auch geholfen hat, einiges archivalisches Material zu Romberg in Schweizer oder italienischen Archiven zu finden, was man nicht erwarten würde. Und ein weiteres Projekt neben diesem größeren Buchprojekt ist nun wiederum, hängt eng mit der Habilitation zusammen. Es ist also die Edition eines Protokollbuchs der deutschen Nation in Venedig für die Reihe der deutschen Handelsakten. Also Edition heißt, dass man ein handschriftliches Dokument des 17. Jahrhunderts in diesem Falle erst transkribiert, also abtippt und dann in Buchform überführt, also mit Einleitungen, Fußnoten und Erläuterungen und vielen weiteren. Und dieses Protokollbuch von etwa 400 bis 500 Seiten beleuchtet nun diese deutsche Nation in ihrem geradezu tagtäglichen Innenleben und bietet uns einen einmaligen Einblick in diese Korporation selbst. Und in diese Edition, wenn sie denn eines Tages fertig sein wird, wird, hoffe ich, so zumindest einen wichtigen Impuls für weitere Forschung zu Venedig und seinen nordalpinen Gästen bieten.
Mhm, super, sehr interessant. Herr Ressel, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und dass Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Buch gegeben haben.
Danke, ich danke für die Möglichkeit, hier das vorzustellen.
Dann bis bald.
Danke, wiederhören.